Das Bärenspektrum. Nun haben wir also unsere Metapher etwas näher erläutert. Für uns gibt es demnach Menschen, die in ihrer Wahrnehmung und ihrem Verhalten eher wie Wölfe ticken und Menschen, die in ihrer Wahrnehmung und dem Verhalten eher Bären entsprechen. Aber welche Bären? Es gibt doch nicht nur eine Art von Bären, oder? Nein, in unserer Betrachtung gibt es da durchaus Unterschiede, die wir ebenfalls metaphorisch charakterisieren. Wir unterteilen die Bärenmenschen nach ihren Überlebensstrategien in Grizzlies, also Braunbären, große Pandas und kleine rote Pandabären. Zu einem Grizzly haben vermutlich die meisten Menschen schnell ein Bild im Kopf. Diese großen, starken Braunbären, die behäbig durch die Wälder streifen und denen man lieber nicht begegnen möchte. Es gibt unzählige Verhaltensstrategien für den Menschen, wenn er sich in einem Grizzly-Gebiet befindet. Zunächst mal Essen gut verstauen. Bei einer Begegnung gibt es dann von Totstellen über Weglaufen zu größer bis stärker machen, als man ist, diverse Überlebensstrategien. Am Ende ist jedenfalls immer eines klar: Lege dich nicht mit einem Braunbären an. Die Überlebensstrategie dieser Bärenspezies scheint der Kampf zu sein. Angesichts seiner physischen Voraussetzungen ein probates Mittel. Er kann darauf vertrauen, einen Kampf im Zweifel zu gewinnen. Unsere Bärenkinder, die den Grizzlies zugeordnet werden, sind die Kämpfertypen. Sie fallen dadurch auf, dass sie nicht selten die Grenzen der anderen missachten und ohne Rücksichtnahme, streng bedürfnisorientiert, die eigenen Ziele verfolgen. Sie tun dies aber nicht gegen jemanden, sondern für sich. Stellt sich ihnen jedoch jemand in den Weg und durchkreuzt damit ihre Pläne, ist der Kampf vorprogrammiert. In solchen Momenten wird selbst der Freund zum Feind. Vollkommen unabhängig davon, ob das Verhältnis vorher ein gutes war. Das gilt im gleichen Maß auch für Familienmitglieder. Selbst die ansonsten hochgeschätzten Mütter sind in solchen Momenten ebenfalls nur Verhinderer des Bärenglücks. Eine Art Hindernis, das aus dem Weg geräumt werden muss. Die Beziehungsqualität spielt in dieser Hinsicht keine Rolle mehr. Ist der Kampf dann irgendwann vorbei und der Konflikt beigelegt, sind unsere Grizzly-Kinder meistens in der Lage, den Hebel wieder umzulegen und zur Tagesordnung überzugehen. Das bedeutet, dass sie dann das bereits vorhandene, gute Beziehungsfundament wieder zur Geltung kommen lassen. Vorher verteilte Hiebe, und sei es auch nur verbaler Art, trüben aus Sicht der Grizzlies keineswegs das Wasser oder konkret die Beziehung. Insbesondere, wenn gute Gründe für das fragwürdige Verhalten vorlagen. Und diese Gründe liegen aus Sicht des Bären ausnahmslos immer vor. Quasi ein angeborenes Recht, wütend zu sein, falls irgendjemand einen Fehler begangen hat, der ihm einen Nachteil verschafft hat. Nachtragend ist er meistens auch. Jedes Negativerlebnis landet ein für alle Mal auf der Festplatte und ist jederzeit abrufbar, auch emotional. So, als wäre es gerade eben passiert. Wir werden darauf noch näher eingehen. Die großen schwarz-weißen Pandas, die in der chinesischen Übersetzung große Bärenkatze, Katze, da war doch was, heißen, gelten landläufig als recht gemütliche, friedliche Gesellen, die sich von Bambus ernähren und in kleineren Gruppen zusammenleben. Sie sind niedlich, vom Aussterben bedroht und daher besonders schützenswert. Was uns neu war, ist, dass es kaum noch freilebende große Pandabären gibt, weshalb sie für Gruppentiere gehalten werden. In der Gefangenschaft leben sie zwangsläufig in Gruppen. In freier Wildbahn jedoch führen sie ein Leben, welches denen der Braunbären ähnelt, nämlich als Einzelgänger. Wir erfuhren, dass die ersten 3 Lebensmonate für den Panda-Nachwuchs entscheidend sind für seine zukünftige Überlebensstrategie. Wird das Panda-Jungtier in eine Gruppe geboren, wird es nie in freier Wildbahn überleben können, so wie es eigentlich in seiner Natur angelegt ist. Sollen also große Pandas ausgewildert werden, ist es unabdingbar, bereits das schwangere Muttertier von der Gruppe zu isolieren, damit das Junge Chancen hat, in seine natürliche Umgebung entlassen zu werden. Das ist insofern schwierig, da die Mutter selbst in der Gruppe aufgewachsen ist, dem Jungen aber zeigen soll, wie es überleben kann. Viele Überlebenstaktiken wird sie also sicher nicht verinnerlicht haben. Pandas gelten als friedliebend. Sollten sie sich bedroht fühlen, sind sie jedoch ebenso bereit zu kämpfen, wie es der Grizzly tut. Es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass der große Panda weder einen ausgeprägten Fluchtreflex noch ein ausgeprägtes Kampfgemüt besitzt. Seine Überlebensstrategie scheint die Anpassung zu sein. Unsere Pandakinder sind die Stillen im Lande. Die Kinder, die im Außenkontakt nicht negativ auffallen wollen. Am liebsten sind sie normal. Sie streben danach, in der Masse unkenntlich und so wie alle anderen zu sein. Sie äußern in der Gruppensituation keine persönlichen Bedürfnisse und versuchen, allen Ansprüchen zu genügen. Diese Kinder verfügen über eine überdurchschnittliche Anpassungsbereitschaft. Das fällt zu Lasten der eigenen Bedürfnisse. Viele dieser Pandakinder schaffen diese Anpassungsleistung bis zur Pubertät, manche sogar bis ins Erwachsenenalter. Die jahrelange Verleugnung der eigenen und die ständige Priorisierung der fremden Bedürfnisse führen nicht selten in eine große Persönlichkeitskrise. Die Folgen sind selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen, Depressionen und Suizidalität als Begleiterscheinung. Aber auch körperliche Symptome können sich entwickeln. Neurodermitis, Epilepsie, Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerz. Viele scheinbar unerklärliche Erkrankungen, die als psychosomatisch erfasst werden. Gelegentlich fallen die Pandatypen aber bereits frühzeitig durch ihre übersteigerte Anpassungsbereitschaft und die Negierung der eigenen Persönlichkeit negativ auf. Sie werden dadurch häufig nicht ernst genommen und nicht selten zum Gespött der anderen Kinder. Schlimmstenfalls werden sie zu Mobbingopfern. Es sind aber auch die als besonders schüchtern geltenden Kinder, die lieben, hilfsbereiten oder die, die keiner so recht zu bemerken scheint. Dann gibt es da noch den kleinen roten Panda. In der Übersetzung ist dies auch der Katzenbär oder Sonnenbär. Bei der Betrachtung der Tiere oder schon eines Fotos entlockt dieses Tier vielen Menschen gleich an: Och, ist der süß! Auch diese Tiere, obgleich sie nicht zu den echten großen Bären zählen, sind Einzelgänger. Sie sind in ihrem Wesen friedliche und zurückhaltende Tiere, welche eher die Flucht antreten als zu kämpfen. Auch aushalten und anpassen liegt nicht in der Natur des roten Pandas. In ärgster Bedrängnis jedoch werden auch sie sich verteidigen, kratzen und beißen. Die zentrale Überlebensstrategie dieser Bärenspezies scheint der Rückzug zu sein. Unsere roten Pandakinder erleben wir als sehr ängstliche und zurückgezogene Kinder. Am liebsten sind sie für sich. Sozialen Anforderungen weichen sie am liebsten aus. Wenn sie Freundschaften bilden oder Zeit mit anderen verbringen, dann meistens nur mit einem weiteren Kind. Gruppensituationen meiden sie, wenn sie können. Falls sie ihnen nicht ausweichen können, versuchen sie sich zumindest kommunikativ aus allen Aktivitäten rauszuhalten. Warum ist diese Unterscheidung notwendig und bedeutsam? Bei der Betrachtung von Menschen und ihrem Verhalten stellen wir fest, jeder Mensch ist einzigartig und individuell. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten, die uns helfen, uns zu orientieren. Um diese Gemeinsamkeiten zu veranschaulichen, haben wir unsere Metapher gewählt. Wir haben neben der Überschrift Bär noch die Untergliederung der Bärenarten gewählt. Und warum nicht beim Wolf? Tatsächlich werden Wölfe eher nicht in unterschiedliche Arten unterteilt bezüglich ihres Verhaltens, sondern eher aufgrund ihrer Lebensumwelt. Hier würden wir das Verhalten eher einteilen in bestimmte Rollen, zum Beispiel Alpha-Wolf, Mitläufer etc. Bei den Bären ist es deutlicher mit Bildern zu definieren. Und diese Definition dient der Veranschaulichung der Überlebensstrategien Fight, Flight, Freeze. Also auf die Menschen übertragen? Es gibt Menschen, die auf Stress eher mit Aggressionen reagieren. Das würde dem Typus Grizzly nahe kommen. Fight. Andere wiederum sind derart bemüht, sich anzupassen, nicht unangenehm aufzufallen, es allen recht zu machen, bis zur Selbstaufgabe, um zu überleben. Der Typ großer Panda, Freeze. Und wieder andere sind ständig bemüht, jeder Konfrontation und jeglichem Stress aus dem Weg zu gehen, indem sie sich zurückziehen. Der Typ roter Panda, Flight. Das gesamte Verhaltensspektrum finden wir bei Menschen wieder. In unserer Arbeit wird dies als abweichendes, auffälliges Verhalten definiert. als etwas, was von der Norm abweicht, was vermieden werden muss und manchmal therapiebedürftig ist. Wir finden, dass dies der falsche Ansatz ist. Wir wünschen uns, dass Verhalten neu verstanden werden sollte. So kann etwas entstehen, was zusammenbringt, abseits von der Zuschreibung von Defiziten. Nehmen wir mal ein klassisches Szenario in einer Schulklasse mit einem typischen ADHS-Jungen, also Typ Grizzly. Die Zuschreibung zu diesem Kind lautet, kann nicht stillsitzen, quatscht ständig dazwischen, hält sich nicht an Regeln, kann sich nicht konzentrieren und wird im Konfliktfall schnell aggressiv. Aus Sicht des Kindes ist das aggressive Verhalten das Ende einer ganzen Kette von Irritationen und Verletzungen. Aus Sicht vieler Erwachsener wird das Kind jedoch meistens so beschrieben, dass es unmittelbar und unvorhersehbar aggressiv wird, sozusagen der schuldhafte Aggressor. Seine Verhaltensauffälligkeiten wurden mit Schuleintritt noch deutlich ersichtlicher als im Kindergarten. Lehrer, Eltern sowie Kind sind mittlerweile fix und fertig mit den Nerven. Sie wissen nicht mehr weiter, nicht vor und nicht zurück. Egal ob Belohnung, Konsequenz, Therapie oder Medikamente, nichts scheint bei diesem Kind zu wirken. Sämtliche Pädagogik scheitert. In unserem gesellschaftlichen Bild ein absolut defekter Wolf. Nun können aber die Eltern oder die Großeltern, manchmal sogar einzelne Lehrer, beschreiben, dass das Fehlverhalten in bestimmten Sequenzen nicht vorhanden ist. Logische Schlussfolgerung ist dann oft, der Junge kann also, wenn er will. Also will er oft nicht. Aus unserer Sicht eine fatale Fehleinschätzung. Wenn wir einmal annehmen, dass dieser Junge kein defekter Wolf, sondern ein gesunder Bär, ein Grizzly ist, könnte sich das Bild verändern. Der Grizzly-Junge ist vermutlich schon morgens früh massiv überreizt. Er hat nicht gut geschlafen, in den morgendlichen Abläufen gab es Dinge, die für sein Empfinden nicht richtig gelaufen sind. Es liegt der falsche Pullover bereit. Er musste zuerst ins Bad, obwohl er sonst immer als zweites geht. Die Mutter hat den falschen Brotbelag gewählt. Vielleicht musste er Dinge gegen sein Bedürfnis tun. Den gemütlichen Schlafanzug ausziehen, die Zähne mit der scharfen Zahnpasta putzen, frühstücken, obwohl er gar keinen Hunger empfindet. Zur Schule gehen, obwohl das neue Lego-Set noch nicht aufgebaut ist. Dann wurde er auf dem Schulweg angerempelt. Sein bester Freund ist heute krank und in der ersten Stunde ist Deutsch, was er nicht mag. Vor allem, weil die Lehrerin ihn scheinbar nicht mag und heute sein Klassenzimmer renoviert wird und sie auf einen anderen Raum ausweichen mussten. Und so ist der Stresslevel auf ein unerträgliches und kaum mehr zu bewältigendes Maß gestiegen. Noch hat er sich aber so unter Kontrolle, dass er nur mit dem Stuhl kippelt, um seine Körperspannung, die aus der Reizüberflutung entsteht, zu reduzieren. Erste Ermahnung der Lehrerin. Daraufhin knabbert er an seinem Stift mit dem gleichen Ziel, Spannungsabbau. Erfolg, zweite Ermahnung. Dann aber nimmt die Lehrerin ihn dran, obwohl er keine Ahnung hat, was sie von ihm hören will. Das liegt darin begründet, dass die Fragestellung einfach mal wieder nicht eindeutig genug war. Es bricht aus ihm heraus. Er schnauzt die Lehrerin an, diese zieht die Konsequenzen. Nächstes Level, er landet auf der Verhaltensampel auf Rot. Bedeutet, Klassenregeln abschreiben, Anruf bei den Eltern. Daraus folgt recht sicher, Spielverbot mit dem neuen Lego-Set. Da rutscht ihm doch bei dem Gedanken an diese Ungerechtigkeit noch eine Beleidigung der Lehrerin gegenüber heraus. Noch ein Level up auf der Eskalationsleiter. Er muss von der Mutter abgeholt werden. Weiterer Ärger vorprogrammiert. Kommt uns das nicht alles bekannt vor? Was hat das aber nun mit sensibler Wahrnehmung und Grizzly zu tun? Alles! Kein Erziehungsproblem? Nein. Auch nicht ein klitzekleines? Jedenfalls keins, über das wir ein Buch schreiben müssten. Die Frage muss anders lauten. Wie soll der sensible Grizzly denn mit Überreizung und Stress umgehen? Es liegt nicht in seiner Natur, klein beizugeben. Er ist in einem massiven Störgefühl, schon beim Aufstehen. Die schier unendlich vielen Stufen bis zum Ausbruch hat aber keiner von außen so richtig wahrgenommen. Der Grizzly-Junge schon. Und er hat sie ausgehalten, bis es nicht mehr ging. Hätte der Tag anders begonnen, hätte er mehr auf seine Bedürfnisse achten dürfen, wäre es vermutlich nicht so weit gekommen. Diese Beschreibung können die Eltern, die Großeltern und auch die Lieblingslehrerin bestätigen. Es gibt Zeiten und Tage, in denen der Junge entspannt oder zumindest entspannter ist. Einfach weil weniger unerwünschte Reize auf ihn einprasseln. Der Schlaf war gut, morgens war noch etwas Zeit zum Lego-Spielen. Der Lieblingspulli war frisch gewaschen, der beste Freund war in der Schule, die Lehrerin hat ihm ermöglicht, eine Aufgabe schriftlich zu erarbeiten, weil sie weiß, wie ungern er sich mündlich beteiligt, weil ihn dann immer alle so anstarren. Sie weiß und versteht, dass ihm dies peinlich ist und er nicht auffallen will, schon gar nicht negativ. Der Junge ist okay, wenn der Rahmen stimmt. Er ist lediglich besonders sensibel und reagiert seinem Naturell entsprechend darauf. In der Natur ist uns das alles klar. Reize keinen Grizzly, wenn du das Echo nicht verträgst. Die gleiche Situation mit einem Panda-Mädchen würde vermutlich anders enden. Das Mädchen würde den Schultag brav mitmachen. Niemand hätte einen Anlass zur Beschwerde. Oder vielleicht doch? Die Eltern, die das Mädchen nach so einem Schulalltag kaum noch dazu bewegen können, die Hausaufgaben zu machen. Aber nicht, weil sie trotzig ist, sondern einfach, weil der Akku leer ist. Oder sie würde sogar diese noch bewältigen, könnte aber dann nicht mehr zum Volleyballtraining, weil sie ständig diese unerklärlichen Bauchschmerzen hätte. Oder sie würde auch das noch bewältigen, läge dann aber weinend im Bett, vor lauter Erschöpfung. Oder sie würde auch das noch bewältigen, läge dann aber weinend im Bett, vor lauter Erschöpfung, mit düsteren Gedanken. Warum bin ich nur so? Alle anderen sind jetzt noch fit und fröhlich und ich kann einfach nicht mehr. Was stimmt mit mir nicht? Kann ich nicht einfach normal sein? Das Kind vom Typ roter Panda wiederum würde seinem Naturell entsprechend versuchen zu flüchten. Es könnte häufig abwesend wirken, tagträumen, im Unterricht unbeteiligt bleiben, in den Pausen allein spielen. Nachmittags würde es sich mit niemandem verabreden und am liebsten in seinem Zimmer bleiben wollen. All das, um den belastenden, über- und unterfordernden Situationen zu entkommen. Auch bei diesen Kindern gibt es nicht selten physische Symptome wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit. Alles Reaktionen, die eine Überempfindlichkeit repräsentieren. Oftmals verschwinden diese Symptome jedoch, wenn das Kind dann tatsächlich im Rückzug ist. Die verantwortlichen Bezugspersonen und ihre Ratgeber möchten aber der sich vermeintlich entwickelnden Sozialphobie entgegenwirken. Das Kind soll nicht länger so einsam und unglücklich sein. Es muss dringend ein Mannschaftssport her. Die Eltern dürfen das Kind nicht so in Watte packen. Was ist da bloß los? Deutlich wird, die Situation ist immer wieder gleich, zumindest vergleichbar. Die Reaktion darauf aber ist unterschiedlich. Dies hat mit der Wahrnehmung und der Reizoffenheit unserer Gehirne zu tun. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich unsere individuellen Persönlichkeitsmerkmale und unsere persönliche Biografie. Natürlich hat es eine Auswirkung, wer wir sind und wie wir aufwachsen. Aber unsere Art wahrzunehmen haben wir von Geburt an. Sie ändert sich nicht. Nehmen wir nochmal den Bären zur Hilfe. Selbstverständlich sind Bären unterschiedlich in ihrem Wesen. Das berichten Bärenforscher wie David Bittner auf eindrückliche Weise. Und es macht einen enormen Unterschied, ob sie in Gefangenschaft, Zoo, Zirkus aufwachsen oder in freier Wildbahn. Auch in Freiheit macht es einen Unterschied, wo und wie sie leben. Welche Erfahrungen machen sie? Wie ist das Nahrungsangebot? Welche natürlichen Feinde gibt es? Aber die grundsätzlichen Fähigkeiten wie Geruchssinn oder Beißkraft sowie die Urinstinkte des Winterschlafes und des Einzelgängertums wohnen in ihnen, je nach Bärenart eben lediglich unterschiedlich ausgeprägt. Was bedeutet das für uns Menschen? Wir werden mit unserer Art wahrzunehmen geboren. Diese Fähigkeit haben wir geerbt. Sprich, mindestens eines meiner Elternteile hat ebenfalls ein entsprechend reizoffenes Gehirn. Es scheint sogar so zu sein, dass sich dieses Merkmal dominant vererbt. Jedenfalls konnten wir diese Erkenntnisse aus unserer therapeutischen Arbeit gewinnen. Die Persönlichkeitsmerkmale jedoch andere genetische Komponenten und mein Lebensumfeld prägen mich dahingehend, wie ich schlussendlich mit meiner Art wahrzunehmen zurechtkomme. Bei dem Bild des Bärenspektrums geht es also darum, zu verdeutlichen, welcher Stresstyp ich bin. Wie ist meine natürliche Reaktion auf Herausforderungen, die zum Stress werden? Man könnte es manchmal sogar als Problemlösungsstrategie bezeichnen. Aber keine Strategie, die ich mir zurechtgelegt habe, sondern eine, die mir biologisch in die Wiege gelegt wurde. Fight, Flight, Freeze. Die Resilienzforschung beschreibt den Modus unter anderem so. Diese Stressreaktion beginnt bei der Wahrnehmung. Beim ältesten Teil des Hirns, dem Stammhirn oder genauer gesagt, dem periaquäduktalen Grau, PAG, kommen die visuellen Reize an. Wenn dieser keine Stressoren, Auslöser für Stress, wahrnimmt, geht die Information weiter ins Großhirn. Das verarbeitet und speichert sie. Erst hier wird uns dann die Information tatsächlich bewusst. Vereinfacht gesagt, das Denken beginnt. Wenn dem Stammhirn jetzt allerdings ein Signal für Gefahr gesendet wird, bleibt keine Zeit für ausgiebiges Denken. Das Großhirn geht in den Standby-Modus und der Körper übernimmt die weiteren Reaktionen. Das PAG steuert dann sehr schnell die Angriffs- oder Fluchtreflexe. Zitat Resilienzakademie Göttingen. In Gefahrensituationen reagieren unsere Gehirne in Bruchteilen von Sekunden mit Angriff, Grizzly, Flucht, roter Panda oder Totstellen, großer Panda. Wie reagiert mein eigenes Gehirn im Gefahrenmoment, der in der Biologie als Kurzzeit-Notfallprogramm beschrieben wird? Bin ich der Typ Angriff-Kampf, der Typ Flucht-Rückzug oder der Typ Totstellen-Anpassung-Kompensation? Und wie sieht das bei meinem Kind aus? Diese Notfallprogramme sind noch aus der Urzeit in uns verankert. Sie erfüllen einen Sinn. Unmittelbares Handeln ersetzt im Gefahrenmoment das Denken. Das dient weiterhin unserem Überleben. Nach Charles Darwin überlebt weder die stärkste Spezies noch die intelligenteste, sondern diejenige, die am besten auf die Veränderung reagiert. Charles Darwin über die Entstehung der Arten. Der Unterschied, welcher nun in unserer heutigen Zeit entsteht, ist der stetige, permanente Stress, das Andauern von Gefahrensituationen. Bedeutet also, dass wir unter Stress unmittelbar reagieren, im Rahmen unseres Naturells. Rational ist die Reaktion nicht, sondern eher ein Reflex. Unser Gehirn kommt nicht mehr in den Entspannungszustand. Und dies ist bei den besonders sensiblen Wahrnehmern unserer Erfahrung nach besonders eklatant. Unsere Bärenmenschen stehen permanent unter Strom und sind reizüberflutet. Das Gehirn wird überlastet und daraus können sich Krankheiten und Störungen entwickeln. Was es also wirklich braucht, ist ein Lebensrahmen, der Entlastung verschafft. Entlastung vom Wahrnehmungsstress. Pausen. Schlicht ein passender Rahmen. Keine Therapien oder Medikamente.